Es ist Freitag, der 15. März.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Doch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und er selber musste diese Dinge im Grunde genommen jeden Tag neu entscheiden, kalibrieren, musste aussortieren. Ja, worüber lohnt es denn zu reden? Was drucken wir ab? Denn er war nicht nur bis 2022 Chef des Senders RTL, er war halt eben auch Chef des Verlages Gruner. Und ja, die Älteren werden sich erinnern. Also dieser Mann ist multimedial begabt, er ist Manager und er ist Schriftsteller. Und wie genau sich das ausprägt, darüber werden wir noch reden. Aber zunächst einmal sage ich herzlich willkommen, Stefan Schäfer.
Hallo Micky.
Stefan, ein Tag, der wie für dich geschaffen ist, wie ich bei meiner Recherche feststellte, denn heute ist der sogenannte World Sleep Day, der Weltschlaftag. Und ich sage gleich mit mahnenden Worten, es sollte so sein, dass man ein Minimum von 7 bis 8 Stunden schläft. Inwieweit trifft das auf dich zu, lieber Stefan?
Ja, und du, auf mich trifft das überhaupt nicht zu, leider. Ich bin leider alle Leute, die gut schlafen. Also ich gehöre zu den Leuten, die schlecht schlafen. Ja, das heißt, ich schlafe eigentlich gut ein und das geht vernünftig. Aber ich bin jemand, ich wach so um 1 auf, um 3 und um 5 so ungefähr. Mhm. Ja. Und ich schlafe dann auch weiter. Ich bin aber vom Typ her, würde ich sagen, ab 5, 6 kann ich aufstehen. Ja. Weil da ist der Tag für mich gelaufen und ich beneide Leute, die länger schlafen können als ich.
Jetzt ist natürlich die Frage, hast du mal versucht zu ergründen, woran das liegt? Bist du ein besonders grüblerischer Mensch? Sind es die Dinge, die dich die ganze Zeit beschäftigen und dann immer wieder wach halten? Oder worauf ist das zurückzuführen?
Nee, also wenn es so wäre, würde ich es dir sagen, es ist tatsächlich nicht so. Also ich bin keiner, der Nachtgedanken hat oder da liegt und denkt, ich mache mir Gedanken oder muss einen Zettel haben, wo ich dabei bin. Ich wache einfach auf. Ja. Und ich erinnere mich an meine Jugend, da konnte man ja so bis 11 schlafen und man hat einfach durchgeschlafen und auch.
Ja, woran lag das wohl?
Genau, woran lag das wohl? Ich kann damit nicht dienen. Ich wache echt regelmäßig auf und bin jemand, der eigentlich um 6 geht's los und viel länger geht's nicht. Wie ist bei dir?
Bei mir ist es so, also zunächst einmal selbstkritisch sei gesagt, ich komme nicht auf die 7 bis 8, ich komme eher so auf 6 bis 7, aber das ist ja auch schon ganz okay und es scheint für mich aufzugehen, denn ich könnte daran etwas ändern. Allein Netflix, Amazon Prime und Apple TV klauen mir diese eine Stunde, die ich bräuchte. Also ich könnte daran aber schrauben, wenn ich es denn bloß einfach ein bisschen konsequenter umsetzen würde. Was ich aber als absolute Superkraft empfinde und ich bin da so dankbar für, ist, dass ich einfach immer gut schlafen kann. Also ich schlafe ein und schlafe durch und ich weiß, selbst in den größten Lebenskrisen und auch ich hatte schon welche, wenn auch nicht viele, ich konnte immer schlafen. Und ja, das toll. Ist so gut.
Ja,
das ist
absolut.
So gut.
Ja. Das absolut. Hilft. Es gibt ja jede Theorie und 7 bis 8 Stunden steht ja immer, ich weiß gar nicht, ob ich das glauben soll. Mhm. Ich hatte mal ein Interview vor 2, 3 Jahren in der FT von so einem Harvard-Professor, ich fand, das klang logisch und der hat gesagt, das macht überhaupt nicht die Zeit. Er gibt nur einen einzigen Tipp, den er geben würde. Immer zur selben Uhrzeit aufstehen. 7 Tage die Woche. Egal, wann man ins Bett geht, immer, weil der Mensch gewöhnt sich an den Rhythmus des Aufstehens. Witzig. Und wenn man daran rüttelt, das wird schlecht. Also immer zur selben Zeit aufstehen, egal wann du im Bett bist und egal, ob Samstag oder Sonntag ist.
Da komme ich tatsächlich wirklich ganz gut hin. Bei mir ist es meistens so 7:45 und das aber auch am Wochenende. Und da ich nicht mehr allzu viel Alkohol konsumiere, also der Exzess ist weniger geworden, ist es natürlich dann auch an einem Samstag und an einem Sonntag vergleichsweise einfach so um 8 Uhr rum aufzustehen. Und das ist natürlich super. Siehst du? Guck. Naja, geht ja doch.
Und was schreibt eigentlich die Bild?
Also das muss ich, also es tut mir wirklich leid, aber da muss ich ja auch mit dem Medienfachmann doch ganz kurz drauf eingehen. Und zwar musste ich wirklich sehr lachen. Sehr groß und breit sah die Bild-Zeitung sich korrigiert. Wir beide wissen, die Bild-Zeitung macht fast nie einen Fehler. Die Bild-Zeitung ist der Wahrheit wie kein anderes Medium verpflichtet. Aber es passiert ab und zu mal etwas. Und sie haben also ganz groß das Bild von Johannes B. Kerner abgebildet. Dann steht da in fetten Lettern Korrektur. Und die Bild-Zeitung schämt sich, denn die Bild-Zeitung schreibt, Bild hat über die Hochzeit von Moderator Johannes B. Kerner mit der Münchner Kunstexpertin Alina Sophia Schieß berichtet. Also sie korrigieren sich selbst, ja, und dann schreiben sie weiter. Wir schrieben, ihr Alter sei 32, korrekt. ist aber 28. Also da muss ich wirklich lachen. Also das, ich werf mich gleich mal mit einer Beurteilung in den Ring, bevor du übernimmst. Das ist wirklich mit Abstand das Hinterfotzigste, was ich dieser Tage gelesen habe. Das gefällt mir einfach extrem gut, weil du bist natürlich sachlich sauber und du sagst, da haben wir einen Fehler gemacht. Auf der anderen Seite wirfst du natürlich Johannes B. Kerner nochmal zusätzlich unter den Bus, weil natürlich jeder Zweite sich echauffiert und sagt, was für ein widerliches Schwein, die ist ja noch jünger als wir dachten. Toll, oder?
Also du, ich habe das gar nicht mitgekriegt, dass Johannes B. Kerner geheiratet hat. Siehst also das ist an mir vorbeigegangen.
Ja.
Und ich habe ihn aber am Samstagabend auf einem Geburtstag gesehen.
Ja.
Und ich möchte ihm im Nachhinein jetzt doch mal gratulieren, weil ich habe es nicht gemacht. Das könnte ja jetzt als unhöflich durchgehen, dass ich es nicht gemacht habe.
Du bist ein Ehrenmann,
Stefan. So von da aus her, ich gratuliere ihm zu seiner Hochzeit und wünsche ihm viel Liebe und Glück.
Da spricht der Profi sehr gut. Du, da schließe ich mich gerne an. Johannes B. Kerner war ja hier auch schon zu Gast. Er war ein wunderbarer Gast und sagte übrigens den nach wie vor gültigen Satz, jetzt aus einem ganz anderen Kontext, solange wir die Geiseln noch nicht frei sind, ist für mich immer noch 7. Oktober. Fand ich einen tollen Satz.
Unterm Radar.
Arbeitsmarktstudie, über 7,3 Millionen innere Kündigungen in Deutschland. Eine Seite namens LeadersNet zitiert den Gallup Engagement Index 2023. Der Arbeitsmarkt in Deutschland bleibt weiterhin von lang anhaltenden Krisen, Fachkräftemangel und dem demografischen Wandel geprägt. Laut dem Gallup Engagement Index Deutschland 2023, der jährlich erhoben wird, erreicht die Zahl der innerlich gekündigten Arbeitnehmer einen alarmierenden Höchststand von 19%, während die Gruppe der wechselbereiten Beschäftigten ebenfalls zunimmt. Nur 14% der Befragten erleben ein durch gute Führung geprägtes Arbeitsumfeld mit hoher Bindung. Stefan, du warst selber CEO, du warst selbst ein Führender. Wenn du da so durch die Flure bei Gruner und Jahr gegangen bist bei RTL und da in die einzelnen Büros geguckt hast, auf wie viel Prozent Zufriedenheit bist du gekommen?
Ja, also das kann ich dir nicht sagen. Also nur das Thema hat mich heute echt beschäftigt, weil ich habe mich erstens gefragt, wie das wohl in anderen Ländern ist.
Ja.
Also sozusagen, das steht da nie. Also ist das irgendwie normal heutzutage? Weil das ist ja so eine Zahl, die steht so im Raum und die klingt ja erstmal negativ und die hat viel Schaden. Und übrigens das Schlimmste ist ja daran, dass Menschen sich nicht wohlfühlen in dem, was sie tagtäglich machen.
Ja.
Und dann habe ich mich gefragt, also woran liegt es denn wirklich? Ja, weil das fand ich jetzt nicht so einfach rauszufinden, auch nach dem, was ich über die Studie gelesen habe. Und dann habe ich mir so selber heute Morgen erklärt, ich glaube, es könnte daran liegen, die Unternehmen stehen unter größerem Wettbewerb als früher. Man hat das Gefühl, selbst die traditionellsten Unternehmen sind plötzlich in Gefahr mit ihrem Geschäftsmodell. Ja, alles wird hinterfragt. Andauernd muss man was Neues erlernen. Erst kam die Digitalisierung, jetzt kommt KI.
Ja.
Es kommt ja unglaublich viel rein, was Veränderungen, Unsicherheit in Frage stellt. Und ich konnte mir vorstellen, dass es sozusagen unter anderem daran liegt, dass es einfach wahnsinnig viel ist und wahnsinnig viel Druck ist und auch wahnsinnig, selbst größte Unternehmen, selbst Mitarbeiter dort sagen könnten, vielleicht gibt es uns in 10 Jahren so nicht mehr. Ja, und ich glaube, das macht bestimmt in vielen Teilen einen viel erhöhteren Druck als früher, wo die Dinge vielleicht in viel glatteren Bahnen gelaufen sind, weil ich glaube, es gab auch früher schon nette und blöde Chefs.
Ja,
es gab nette und blöde Kolleginnen und Kollegen. Also das glaube ich nicht, dass sich das so dramatisch verändert hat. Es muss ein anderes Gefühl sein, was das auslöst. Das finde ich bei den Studien manchmal so schade, dass man nicht so richtig den Punkt kriegt, an dem man denkt, ey, warum ist es denn? Weil eigentlich ist es ja schade, man muss so viel arbeiten, man verbringt seine ganze Zeit da. Ja, wir beide haben jetzt, glaube ich, in unserem Leben vielleicht Glück gehabt, dass das, was wir tun, eine große Freude ist. Aber wenn das keine Freude macht, finde ich, ist das einfach ein langer Tag.
Total. Also ich erinnere mich auch noch an die Zeiten, in denen ich ganz klassisch Arbeitnehmer war und erinnere mich auch an ein, zwei kleinere Betriebe, in denen ich war, so gerade am Anfang meiner beruflichen Laufbahn. Und ich erinnere mich noch an das Gefühl, was es bedeutet, wenn man nicht zur Arbeit fahren möchte, wenn es keinen Spaß macht. Entweder wenn es einfach langweilig ist, wenn aber vielleicht auch das Betriebsklima beschissen ist und du sagst, ich will da eigentlich nicht hin. Und das ist kein schönes Gefühl, wenn man sich vorstellt, dass das ein Jahr prägt und ein weiteres und noch eines. Klar ist das nicht gut. Ich glaube, solche Umfragen liefern natürlich teilweise auch solch besorgniserregende Ergebnisse, weil früher vermutlich gar nicht danach gefragt wurde. Also es war ja einfach so, es war völlig klar, du gehst zur Arbeit, die hat dir auch nicht so gefallen, ist ja deine Arbeit. Also was heißt denn jetzt hier Zufriedenheit oder sowas für ein Unsinn? Also das ist ja in Anführungsstrichen auch ein bisschen neumodischer Quatsch, über den wir hier reden, dass jetzt plötzlich die Leute sich auf der Arbeit auch noch wohlfühlen sollen. Also was ist denn hier los? Insofern blicken wir da auf Zahlen, die nicht so schön zu lesen sind. Vor allen Dingen finde ich diese eine Zahl interessant, und zwar, dass nur 53% der Beschäftigten sicher sind, in einem Jahr noch beim aktuellen Arbeitgeber zu sein. Und das ist natürlich völlig konträr zu dem, was wir noch von der Eltern- respektive Großelterngeneration kannten. Du gehst in die Lehre, du bist dann bei dem Betrieb und dann heißt es nach 40 Jahren, vielen Dank, hier ist die goldene Uhr und jetzt geht's ab in Rente. Ja. Das gibt's in der Form so ja gar nicht mehr.
Du weißt, was heute zum Beispiel der Fall ist, wenn du sozusagen auf Freunde oder wen auch immer triffst und sagst, sag mal, ach, du bist jetzt auch schon, weiß ich nicht, ach, 20 Jahre bist jetzt schon bei der Bank oder so. Derjenige entschuldigt sich gleich und sagt, ja, vielleicht, ich hätte auch mal wechseln sollen. Ja, vielleicht habe ich das auch. Also man rechtfertigt sich, wenn man zu lange irgendwo ist. Und genau wie du sagst, früher war es einfach Selbstverständnis, dass man eine Lehre gemacht hat. Man macht das bis zur Rente. Und man, es ist doch eigentlich gut, wenn man da, wo man ist, sich wohlfühlt und sich weiterentwickelt und da bleibt. Mhm. Heute würde jeder sagen, ich muss wechseln. Es ist zu lange. Man rechtfertigt sich fast dafür.
Und ich glaube, du kennst es aus persönlicher Erfahrung ja auch. Also du bist ja selber auch freiwillig ausgeschieden. Du hast gesagt, ich bin jetzt auch sehr lange in dieser, wenn auch in einer leitenden Position, aber am Ende bist du ja auch, wenn auch ein größeres Zahnrad in einem Getriebe und hast dann für dich ja auch irgendwann gesagt, okay, reicht jetzt.
Ja, ja, genau. So ist es bei mir auch gewesen. Wobei es bei mir, ich hatte immer Freude an dem, was ich getan habe. Immer, immer. Mhm. Ja, und das ist echt, glaube ich, ein großes Geschenk. Und ich finde es übrigens auch, vielleicht ist es auch immer so ein Druck, dass heute auch alles Freude machen muss. Wenn man nicht den Beruf findet, der einem Spaß macht oder die Kolleginnen und Kollegen, die toll zu einem sind, meine Güte, das kann auch passieren. Mhm. Ja, also ich habe es mit meinen Kindern immer, die fragen mich ja öfters so, was soll ich denn machen später und so. Und das klingt jetzt so nach einer absoluten Binse, weil die Frage ist ja auch schon schwierig. Aber man antwortet ja eigentlich mit einer Binse. Ich glaube trotzdem, dass die richtig ist. Mhm. Mach das, worauf du Bock hast und guck nicht dahin, was dir Leute... Also ich bin früher in Hagen ins Berufsinformationszentrum gegangen.
Ja, das kenne ich auch noch.
Da gab es eine Lehrerschwemme. Mhm. Journalist werden war ausgeschlossen. Mhm. Es war ausgeschlossen. Es wurde niemand gesucht. Ja. Es wurde niemand gesucht. So. Und ich sage zu meinen Kindern, ich glaube ja sowieso, die müssen ja arbeiten, bis sie 70, 75 sind.
Mhm. Glaube ich Sicherheit. Bestimmt.
Ja, glaub und wenn man denen nicht rät, such irgendwas, was dir echt Freude macht. Ja. Und wenn du dann noch Glück hast, findest ein Umfeld, das gut ist. Weil ich schätze mal, irgendwann ist es ja 50, 50, der Inhalt, den man macht. Und dann kannst du aber mit Niki so lustig sein, dass man denkt, okay, vielleicht ist das langweilig, so einen Podcast zu machen. Aber mit Niki macht es so einen Spaß.
Ja.
So. Und deswegen rate ich denen immer, folgt den Themen, die euch beschäftigen, weil das macht ihr so lange. Macht nicht was, wo ihr denkt, das ist der einfachere oder der schnellere oder sichere Weg.
Die Schlagzeile des Tages.
Schlichtung steht bevor, Streiks bald beendet. Verdi und Lufthansa machen Ankündigungen, das entnehme ich T-Online. Am Donnerstagabend teilten Verdi und Lufthansa mit, dass sie ein Schlichtungsverfahren vereinbaren wollen. Damit könnten die Streiks bald vorbei sein. So, du bist jetzt nicht mehr ganz so viel unterwegs, wie du es warst als CEO von Gruner und Jahr und RTL. Und doch als mitfühlender Mensch, wenn du diese Meldung hörst, was geht dir da durch den Kopf? Auch für Gesamtdeutschland. So.
Ja, ich war betroffen. Mhm. Ja, gerade eben sozusagen, nicht ich, sondern meine Familie, die wollten am Dienstag eine Fernreise antreten sozusagen.
Ah ja.
Und Dienstag Frankfurt-Streik. Ja.
Yep.
Und dann sozusagen am Sonntagnachmittag kam die Nachricht durch 1000 Telefonschleifen. Mhm. Und dann durften sie sozusagen innerhalb von einer Stunde ihre Koffer packen und über Zürich dahin kommen. Also und ich weiß, ich habe, Micky, wenn man so viel unterwegs war und ist, ich bin früher immer zum Bahnhof oder zum Flughafen gegangen. Und das, ich habe gar nicht darüber nachgedacht, dass ein Flug nicht ging. Ja, ein Zug 10 Minuten. Ja, das war überhaupt nicht in meinem Kopf. Wenn ich jetzt am Berliner Bahnhof stehe oder irgendwo denke ich, also ich rechne damit, dass irgendwas ist.
Das
kennst du. Und
ja,
beim Fliegen, und beim Fliegen habe ich es, ich glaube, beim Fliegen hat es angefangen mit der Corona-Zeit. Mhm. Davor war das nicht.
Ja.
Ich finde, da hat's angefangen, dass man auch mit Ausfällen und mit Sachen rechnen musste, die es vorher nicht gab. Und von da aus her, für Menschen, die reisen, ist das wirklich, das ist echt belastend.
Total. Ich hole immer im Reisebüro, hole ich immer meine Päckchen und meine Post ab. Und so komme ich natürlich automatisch auch mit den Beschäftigten dort, dem Chef, ins Gespräch. Und der ist natürlich komplett mit den Nerven runter, weil er sagt, ey, ich habe so die Schnauze voll. Ein Streik, noch ein Streik, noch ein Streik. Interessant ist übrigens auch, wenn das Sicherheitspersonal am Flughafen streikt, dann ist gar nicht klar, wer diesen Ausfall dann am Ende bezahlt, weil das Sicherheitspersonal am Flughafen ist Bundessache. Das stellt der Bund. Das wusste ich auch nicht. Das ist eigentlich die Bundespolizei und sie haben es dann an so Subunternehmen abgegeben, aber es stehen immer noch Polizisten da. Das heißt, da wird jetzt irgendwie überall gerade auch die Frage geklärt, wer kommt denn eigentlich für den Schaden auf? Und es könnte am Ende tatsächlich beim Bund landen. Das mal nur am Rand. Ansonsten, klar, ist es natürlich derzeit so, ne, um Gottes Willen, also jeder soll bitte eine Lohnerhöhung erhalten, Stichwort Inflation und Co. Das ist ja auch überhaupt nicht das Thema, ja. Aber du hast natürlich schon den Eindruck, dass das etwas ist, was dann auch in gewisser Hinsicht, Gänsefüßchen, grassiert. Ne? Also ja. Von Bauern über Verdi, über GDL, das geht auch, glaube ich, noch heiter weiter, weil die natürlich auch alle sehen und das ist, sei ihnen ja auch gegönnt, dass es was bringt. Also, dass auf diesen Druck eine Reaktion erfolgt und das ist dann auch mustergültig.
Absolut. Und ich glaube, bei der Bevölkerung löst es halt aus, dass man denkt, hier funktioniert irgendwie nichts mehr. Ich glaube,
ja, das ist es halt auch, leider.
Das finde ich so schade daran, dass man so denkt, was ist eigentlich mit diesem Land los? Mhm. Irgendwie funktioniert hier doch nichts mehr. Das ist ja so unisono die Stimmung. Und ich finde, in vielen Teilen stimmt die ja auch gar nicht. Nee. Ja. Also es ist ja irgendwie ein tolles Land und es gibt so viele tolle Sachen, aber unisono denkt man, ach, die Politik, die Wirtschaft, es wird gestreikt, es funktioniert, das war alles mal besser. Ja, und ich finde, das will ich auch nicht zulassen, aber ich glaube, diese Streiks, und die du berechtigt genannt hast, warum die gute Gründe auch oft haben, aber ich glaube, die sorgen natürlich für eine breite Frustration über den Zustand des Landes.
Gucken mal, wer da spricht.
Weimarer Dreieck, Scholz, Macron und Tusk beraten über Ukraine. Das meldet der Deutschlandfunk. Bundeskanzler Scholz, Frankreichs Präsident Macron und der polnische Ministerpräsident Tusk treffen heute zur Beratung über die Ukraine in Berlin zusammen. Ja, vor allen Dingen geht es da natürlich, also nichts gegen Donald Tusk, ja, lieber Kerl, aber natürlich geht es darum, Macron besucht Scholz. Also das europäische Duo, über das wir die ganze Zeit uns große Sorgen machen, weil sie einfach nicht zueinander finden wollen und sie müssen doch eine gemeinsame Sprache sprechen, als Leader of the Free European World. Und jetzt kommt man zusammen und dann wird man natürlich auch über den Taurus sprechen, mutmaßlich. Gerade eben ist die Abstimmung im Bundestag zu Ende gegangen. Da kann man sagen, das war ein erfolgreicher Tag für Olaf Scholz, der sich mit seinem Nein zu den Taurus-Lieferungen durchgesetzt hat, gegen den Antrag der Union, auch wahrscheinlich gegen einige Teile der eigenen Regierungskoalition. Und jetzt steht der Kanzler wieder in deinen Augen, Stefan?
Ja, natürlich im Mittelpunkt, weil wir wünschen uns ja alle nichts mehr, als dass die beiden Macron und Scholz zusammenfinden, eine Stimme haben. Auch das, Micky, ist das gleiche Thema wie vorhin. Ich glaube, die Menschen wünschen sich da auch Einigkeit und dass man denkt, die wissen, was sie tun. Ja, ich glaube, jegliche Art, auch die Taurus-Diskussion, ich glaube, man kann sie inhaltlich bestimmt total gut führen. Und ich glaube, es gibt dazu gar nichts mehr zu sagen. Und jede Art von Meinung ist da willkommen. Und wer kennt die richtige Lösung?
Genau.
Aber ich glaube, Menschen wünschen sich, dass da in diesen großen, großen Fragen Einigkeit besteht. Mhm. Weil ich glaube, das bietet Sicherheit und das bietet Führung. Und ich glaube, dadurch, dass man immer denkt, Mensch, die sind sich auf vielen Punkten, sind sie sich nicht einig. Und selbst zwei große Staatsmänner finden nicht zueinander bei diesen großen Themen. Mhm. Ja, das erhöht ja die Komplexität und zeigt sozusagen, wie schwierig diese Fragen sind. Man würde sich ja wünschen, dass sie vor die Kamera treten und sagen, das ist unser Plan.
Ja.
Ob man den dann für richtig oder für falsch hält, mag man dann diskutieren. Aber man denkt, die wissen halt, was sie tun.
Das ist ein bisschen der Moment, wie damals Merkel und Steinbrück, als sie 2008 in der Finanzkrise vor die Bürger getreten sind und Bürgerinnen nur gesagt haben, die Spareinlagen sind sicher. Es war ein Bluff, wie wir heute wissen. Dem war überhaupt nicht so. Aber manchmal muss man natürlich dann auch muss man die Realitäten erblöffen, indem man erst einmal auch ein bisschen pokert. Und wie auch in den Episoden hier vorher immer mal wieder festgestellt, das ganze Thema, also Man ist sich ja eigentlich auch als deutsche Bevölkerung ja gar nicht uneinig. Alle wollen Frieden. Also ich bin mir ziemlich sicher, alle wollen Frieden. Die Frage ist ja immer nur, wie gelangt man am schnellsten dahin? Du hast die eine Seite, die sagen, ja, da muss doch jetzt verhandelt werden. Und dann kann man gegenargumentieren, naja, da muss dann halt mal jemand sich an den Verhandlungstisch auch setzen, der auch bereit dazu ist und der nicht das Gefühl hat, ich habe gerade beim Pokern alle guten Blätter in der Hand, warum sollte ich verhandeln? Und dann hast du die anderen, die sagen, diese Verhandlungslösung, die können wir nur dann erzwingen, wenn wir ausreichend Waffen liefern, bis Putin in diesem globalen Armdrücken so ermattet ist, dass er sagt, weißt du was, Leute, komm, ich setze mich an den Tisch, dann ist hier Ruhe. Darum geht es ja schlussendlich. Und es gibt eine Umfrage des Fokus, da ist es zum Beispiel so, dass diese umstrittenen Äußerungen des Papstes, er sagt, ja, was ist denn, die Ukraine muss doch jetzt mal langsam die weiße Fahne hissen und muss doch mal Verhandlungen geben. Da sind dann schon 53% der Deutschen, zumindest der befragten Deutschen, laut INSA, die sagen, ja, finden wir gut und richtig, das, was der Papst sagt, was in der Twitter-Öffentlichkeit aber als absolutes No-Go verhandelt wird und als sei der Mann komplett geisteskrank, wird aber von einem breiten Teil der deutschen Öffentlichkeit auch so unterschrieben. Und das sind dann die Realitäten, mit denen wir uns beschäftigen und vermutlich oder ganz sicher nicht in denselben Duktus verfallen sollten, wie wir es schon zu Corona-Zeiten hatten, die ja auch in gewisser Hinsicht eine Wette darauf waren, wie kommen wir am schnellsten da raus, dass wir sagen, okay, die andere Seite ist nicht unserer Meinung, das sind jetzt alles Lumpenpazifisten, das sind Putin-Büttel, das sind Arschlöcher, sind Idioten. Ich glaube, wenn wir aus der Corona-Zeit mehrere Sachen ziehen können, dann unter anderem auch das, dass wir die Art der Debatte so nicht führen können.
Ja, also gebe ich dir in jedem Punkt der Rechte und das ist so, aber ich glaube, es liegt darunter halt die große Sehnsucht, dass Ruhe einkehrt. Mhm. Ich glaube sozusagen nach Corona und Ukraine und Israel, ich glaube diese große Ruhe, sobald jemand nur sagt, er möchte Frieden, wer sollte dagegen was haben? Jeder erwünscht sich das und keiner weiß, wie man dorthin kommt. Ja? Mhm. Und deswegen genau wie bei Corona, du hast es gut zusammengefasst, ich meine, dass man eine vernünftige Diskussionskultur darüber entwickelt, und darüber breit diskutiert und auch breit streitet meinetwegen, aber dass man den Ton wahrt und das andere Argument versteht. Und ich glaube, jeder hat einfach in diesen Zeiten, und das hast du vorhin ja auch mit den Arbeitsplätzen und so, ich glaube, alle sehen sich doch irgendwie nach einer ruhigen, beständigen Welt, die friedlicher ist als die, wie sie momentan ist.
Dann bleiben wir doch mal erstmal im Bereich der Arbeitsplätze, wenn du sie gerade schon angesprochen hast.
Blattgold.
Wie möchte ich leben? Ex-RTL-Chef Stefan Schäfer veröffentlicht ersten Roman. Liebe Grüße an die Hamburger Morgenpost, denn sie haben auch über dich geschrieben und über deinen ersten Roman, den du geschrieben hast, und zwar 25 letzte Sommer. Jetzt schon mal die Frage grundsätzlich erst einmal, wie bist du auf den Titel des Buches gekommen? Ist es schon, ich meine, du bist noch nicht einmal 50 Jahre alt, mein lieber Stefan. Ist es schon so weit, dass du über 25 letzte Sommer nachdenkst? Oder gilt das nur für den Menschen, der Ich-Erzähler des Buches ist, der nicht eins zu eins deckungsgleich mit dir ist, aber diverse biografische Parallelen aufweist?
Also die Frage nach dem Titel, die ist gut und ich kann sie dir so richtig nicht beantworten. Ich weiß aber eins ganz sicher, also sie ist entweder bei einem Abendessen gefallen oder ich habe sie irgendwo gehört und ich habe damals sofort reagiert, weil ich fand den Titel 25 letzte Sommer, den fand ich super. Ich glaube, es war jemand, der gesagt hat, du, mir bleiben noch 25 Sommer.
Naja.
Und normalerweise war ich jemand, der alles, was er gehört hat, immer sofort weitergegeben hat. Ich habe immer gesagt, du, könnte man da nicht ein Thema rausmachen, findest einen guten Themenabend. Und den habe ich behalten. Der war der einzige, den ich immer für mich behalten habe, weil ich dachte, wenn ich mal was anderes mache im Leben, den versuche ich irgendwie zu füllen. Ja. Weil da habe ich beim Abendessen ganz oft auch getestet und merkte so, sag mal, die bleiben doch auf 25 letzte Sommer, Micky. Und ich merkte, wie alle so sagten, boah, das klingt kurz. Als ich raus war, dachte ich, ich möchte den füllen. Ich fand den Titel gut, auch wenn er für mich vielleicht altersmäßig, hoffentlich bleibt mir ein bisschen länger, aber Durchschnittsalter müsste eigentlich fast aber auch stimmen. Und ich wusste aber nicht, wie ich ihn fülle. Aber ich wusste dann schnell eins, ein Ratgeber kann es nicht werden, weil ich kann keinen Ratgeber schreiben, weil ich mir nicht zutraue, anderen Menschen Tipps zu geben, wie sie zu leben haben oder was sie zu tun haben. Das ist nicht mein Ding. Und dann hatte ich sozusagen die Geschichte dieser zwei Freunde, die sich begegnen auf dem Land und die sozusagen verhandeln, die großen Fragen, wie man seine Zeit verbringt. Und ehrlich gesagt, ich bin gelernter Journalist. Ich habe immer gerne Fragen gestellt und ich mochte immer Fragen. Und viele haben immer zu mir gesagt, Mensch, Stefan, du fragst so viel, erzähl doch mal was von dir. Ja. Und ich finde, ehrlich gesagt, auch wenn das wieder wie Kalender ist, wie möchte ich leben? Ich glaube, Micky, das betrifft dich und das betrifft die Niki, die hier dabei ist. Ich glaube, wer wer überlegt sich das nicht, wie möchte ich leben und womit möchte ich meine Zeit verbringen? Das ist die große Frage. Mhm. Und ich habe mich ehrlich gesagt gerne diesem Thema gewidmet und habe darüber gerne ein Buch geschrieben und das hat mir eine gute Zeit beschert.
Ja, das verstehe ich. Es ist ja, wenn ich jetzt sage, es ist so eine Art von Entschleunigungserotik, dann meine ich das gar nicht, dann meine ich das gar nicht so spitzfindig, sondern das ist natürlich schon, es ist eine Person, die dir nicht unähnlich ist, es ist ein Manager, es ist jemand, der in dem berühmten Hamsterrad die ganze Zeit unterwegs ist und ist dann auf dem Land, jetzt muss man dazu sagen, nicht allen ist es vergönnt, dass sie noch ein Häuschen im Grünen auf dem Land haben, aber dort trifft eben der Ich-Erzähler einen Bauern, der in gewisser Hinsicht ja schon so ein bisschen auch die, also ich will jetzt nicht sagen, es ist jetzt nicht der Meister Yoda, ja, aber es ist schon so der weise entschleunigte analoge Typ, der diesem gestressten Manager ein bisschen was über das Leben erzählt und sie werden schnell Freunde. Wenn ich mich nicht irre, ist es sogar innerhalb von 48 Stunden. Also was findet dieser Manager, der eher ein digitaler Typ ist, das, der iPad-Typ, der Smartphone-Mensch, der Google Maps-Abhängige, trifft dann aber auf diesen Kartoffelbauern, der im Grunde genommen, wie man eine Suppe aus Kartoffelschalen kocht, aus wenigem etwas Schmackhaftes sich auch als Lebensphilosophie zusammenkocht.
Ja, du, was interessant ist, ich glaube, weil ich das Buch geschrieben habe, es steht im Buch gar nicht, dass es ein Manager ist, sondern es ist einer, der sozusagen... Man nimmt es an, genau, weil ich merke eins, also alles, was wir auch vorne haben mit der Arbeitszufriedenheit, wie oft ich in meinem Umfeld erlebt habe, den Satz, boah, es ist so viel gerade, wir haben so viel zu tun, ja, den hört man ja so oft und den habe ich immer wieder gehört und ich fand den gar nicht so schlimm. Ich habe nur gemerkt, das betrifft eine ganz breite Öffentlichkeit, die macht ihren Job bestimmt hoffentlich gerne, aber durch die Digitalisierung, durch jedes neue Gerät war man halt erreichbar, man ist immer erreichbar, ja, und ich habe ja, in dem Buch schreibe ich ja die Szene, Vince, die kenne ich selber, wenn man mal Abendessen geht und man versucht ja nur 3 Stunden als Gruppe mal sein Handy in die Mitte zu legen und man guckt nicht drauf und so, wie es schwerfällt.
Findest du, dass das schwerfällt? Das ist etwas, das wurde mir, und das, also ich bin nun wirklich alles andere als jemand, der ansonsten das Telefon beiseite hat, denn zu Hause oder sonst wo ist es immer am Mann, in dem Falle buchstäblich. Lediglich, wenn ich mit Freunden abends zusammensitze oder beim Essen bin oder so, es wurde aber auch mir schon positiv bescheinigt, das scheint also eine außergewöhnliche Fähigkeit zu sein, dass das Handy dann keine Rolle spielt.
Also da geht es. Ich beneide dich um 2 Dinge. Erstens schläfst du besser und dann hast du das mit dem Handy gut.
Ja, zumindest was das angeht. Das also in anderen Situationen ist es absolut jämmerlich. Ich habe auch schon panische Angst, dass meine 8-jährige Tochter irgendwann in der Rückschau sagen wird, der Alte hat immer nur aufs Handy geguckt. Das ist nicht ganz ausgeschlossen, dass das passiert. Ich hoffe nicht, aber wer weiß.
Ja, also ich war nicht so, also ich hatte das immer bei mir und das hat, glaube ich, gar nichts nur mit meiner Führungsposition zu tun, sondern ich war da, ich habe auch alles gelesen und wollte alles wissen und was ich so. Mhm. Und von da aus her, glaube ich, haben das Gefühl viele Menschen. Ja. Und dann auf jemanden zu treffen, der das überhaupt für sich nicht in Anspruch nimmt, sondern ein ganz anderes Leben lebt, habe ich einfach gemerkt, dass viele ja, ich habe das oft im Kopf, wenn ich mit dem Fahrrad durch die Stadt fahre, habe ich oft gespielt, sag mal, wenn ich das nicht machen würde, wo würde ich sonst leben und wie würde das Leben aussehen? Und wie oft höre ich, dass du, wenn ich auf dem Land wäre, ja, wie würde ich dann leben? Und da gibt es jemanden, der entzieht sich dem Ganzen. Mhm. Natürlich hat das eine Attraktivität. Und natürlich horcht man da genau hin und natürlich ich bin einem Menschen in meinem Leben begegnet, der ein ganz anderes Leben lebt als ich und wir sind ganz, ganz tiefe Freunde geworden und es war gut, dass ich mal jemanden hatte, der anders war als ich und der über vieles anders gedacht hat und das war der Teil dieser Geschichte und ich glaube, das geht ganz vielen Menschen so.
Absolut. Und dieser Tage, wo wir gerade über das Arbeitsleben und über die Anforderungen und auch letzten Endes so das, den Verschleiß reden, vermutlich noch viel mehr. Aber auf der anderen Seite gibt es denn zum Beispiel auch Dinge, wenn wir jetzt mal bei dem Kartoffelbauern bleiben, ja, der ja auch nur letzten Endes ich will jetzt nicht sagen, eine Schiffe für etwas anderes ist, das ist er nicht, aber diese Person gibt es in Wirklichkeit ja auch. Diese Person, also dieser, nennen wir ihn mal weiterhin Kartoffelbauer, beneidet der denn den digitalen Städter auch um irgendetwas? Oder ist das eine Einbahnstraße, was Sehnsüchte angeht?
Nee, also was ich interessant finde, auf dem Land hört man selten den Satz, ich wäre lieber in der Stadt. Ja, weil das verbinden die mit Parkplatzsuche, mit Stress, mit Laut, mit ganz vielem. Und wenn die dann mal in die Stadt fahren, viele Leute vom Land, muss man sagen, kommen sie zurück und sagen, das war interessant, aber ich bin froh, wieder zurück zu sein.
Ja.
Obwohl ich viele Städter höre, die sagen, ich habe eine Sehnsucht nach Ruhe und dem Land. Ich glaube, das ist ungleich verteilt. Und der Kartoffelbauer, glaube ich, der würde sagen, was ich toll finde, was ihr habt, ist, du kannst so schnell ins Kino gehen. Mhm. Du hast ein schönes Café um die Ecke. Das ist lebendig. Und wenn der Film hier auf dem Land nicht läuft, der ist 2 Minuten von dir entfernt. Ich glaube, das nimmt der Kartoffelbauer auch sehr bewusst wahr, was die Stadt bietet. Abwechslung etc. Aber er selber sagt ja für sich, dass er Leistung und diesen Leistungsdruck, sich da durchzuschlagen, dass er dem nicht gewachsen ist. Mhm. Und für sich früh erkennt, das ist nicht mein Lebensmodell. Aber er würde schon sagen, die Stadt bietet ganz viele schöne Seiten, die das Land nicht bietet. Und von da aus her, glaube ich, kann man das gegeneinander schon gut abwägen.
Du kommst ja aus einem Soziotop, in dem es nicht allzu ungewöhnlich ist, dass Menschen, die in ihrem Berufsleben ein paar Euro beiseite gebracht haben, sich dann noch das Häuschen, meistens ist ja von Berlin aus in Brandenburg, ne, in Hamburg ist es dann oft auch gerne der Schalsee oder so. Und das sind dann Menschen, die sehnsüchteln sich dann aufs Land, stellen aber nach 3 Tagen, also wenn es über das Wochenende hinausgeht, fest, der nächste Flat White ist ganz schön weit weg und Netflix ruckelt. Ist dir, also hast du eine gewisse Form der Empirie, wie viele der Menschen, die dann so Landlust empfinden, auch dauerhaft, wie viele dann nach wenigen Wochen oder Monaten einbrechen und sagen, jetzt aber schnell wieder zurück in die Stadt, das ist nichts für mich.
Ja, ich kann dies nicht, also statistisch nicht sagen, aber ich würde sagen, das passiert schon stark, weil gerade hier oben in Norddeutschland, Micky, das musst du auch, das weißt du genauso, es gibt halt viele dunkle Monate, ja.
Oh,
das
ja.
Ist ja. Das ist ja nicht nach Mallorca fliegen, sondern so ein Ferienhaus im Norden, das muss man auch aushalten, ja. Von November bis März, ja. Und das mag zwar schön aussehen am Anfang, wenn du dann aber mehrere Monate so im Nieselregen durch norddeutsche Städte gehst, ja, das ist nicht das gleiche wie im Sommer. So, ja. Und von da aus her sollte man das nicht romantisieren. Und ich bin jemand, ich miete, ja, weil ich mich nie festlegen wollte mit beiden. Und für mich selber bin ich froh darüber, dass ich nicht entscheiden muss, wo ich lebe. Aber ich glaube, wenn ich es tun müsste, würde ich eine Liebeserklärung ans Land abgeben. Aber ich würde, glaube ich, meine Zeit in der Stadt wählen.
Sag mal, hat sich eigentlich der Bauernpräsident Ruckwied schon bei dir gemeldet, weil du ja alleine über den weisen, zarten, ja fast schon, ja wie gesagt, Yoda-gleichen Kartoffelbauern, ja das öffentliche, zuletzt ja doch stark ramponierte Krawallbild des Bauern, ja wieder auf eine ganz andere Ebene hebst, ja, muss man auch
schön,
sagen. Also wusstest
so
du eigentlich,
schön,
was da auf dich zukommt?
Ja. Ist so schön, dass du das sagst, ja. Weil das Buch ist ja heute erschienen. Und ich finde, es ist sozusagen eine Liebeserklärung an einen Kartoffelbauern. Ja. Und ich finde, du hast absolut recht. Ich finde, ich kann da was gerade rücken und ein Bild gerade rücken. Und ich freue mich, wenn man mich direkt kontaktiert.
Entzauberte Scheinriesen.
Das gilt für einige, die nicht mehr bei den kommenden Länderspielen dabei sind. Ich zitiere den Kicker. Nagelsmann nominiert gleich 6 Neulinge, auch Beste dabei. Also Beste in dem Fall, ich hoffe, dass da die Besten dabei sind. In dem Fall geht es aber um Jan-Niklas Beste von Heidenheim, was an sich natürlich schon eine kleine Sensation ist, dass das kleine Heidenheim jetzt plötzlich auch schon einen Nationalspieler stellt. Da gratulieren wir natürlich explizit. Es ist auch so, dass 4 Spieler vom VfB Stuttgart dabei sind. Das ist auch eine kleine Sensation. Das haben sie seit 20 Jahren nicht geschafft. Unter anderem Chris Führig aus meiner Heimatstadt Castrop-Rauxel. Also da ein ganz besonderer Glückwunsch an dieser Stelle. Und was auch bemerkenswert ist, ist, dass bis auf Niklas Füllkrug kein Dortmunder dabei ist. Also man kann sagen, dass Julian Nagelsmann wirklich sehr, sehr konsequent seinen Weg geht bei der Nominierung der einzelnen Spieler. Aber jetzt mal ein bisschen den größeren Bogen geschlagen, ist es überhaupt etwas, was dich beschäftigt? Also wenn du hörst, Nagelsmann nominiert den Kader für 2 Testspiele gegen Frankreich und die Niederlande, ist es in irgendeiner Form etwas, was deinen Puls noch heftiger schlagen lässt?
Also pass auf, viele, viele, viele Jahre Dauerkarte Borussia Dortmund.
So.
Ja.
Also ich weiß, du willst sagen, du bist innerlich tot.
Also das muss ich sagen, also dass die Dortmunder raus sind, das kommentiere ich jetzt hier nicht. Also ich bin voll im Thema, finde es gut. Und ich muss sagen, bei Nagelsmann, ich würde es jetzt so interpretieren, ich meine, du bist der absolute Fußballprofi. Ich würde sagen, das macht jemand, der sich frei fühlt und der mutig ist, große Entscheidungen zu treffen. Ja, weil ich finde, der bewegt jetzt was, der nimmt junge Spieler rein, Erfahrene raus. Ich glaube, das macht jemand, der das Gefühl hat, das kann ich tun, weil ich fühle mich so frei und so stark, diese Entscheidung zu treffen, weil egal, was er tut, er muss einen Sieg erringen, das ist alles, was zählt.
Absolut.
Und er hat jetzt 2 Testspiele und ich möchte nicht wissen, wenn er diese beiden Testspiele verliert, was dann los ist. Mhm. Ja, weil man muss mal sagen, die Mannschaft, die davor auf dem Platz war, die hat in den letzten, also muss sagen, wenig erreicht. Das ist einfach so. Selbst wenn man dachte, jeder individuelle Spieler ist gut. Und jetzt nimmt der Beste mit. Ich glaube, der hat 22 Bundesligaspiele gemacht bisher. Und der Pavlovic hat, glaube ich, 12 gemacht. Ja, also richtig erfahrene Spieler. Also warum soll er es nicht machen?
14 waren es, glaube ich, ne? Aber am Ende wurscht,
So, aber er tut's.
Ja, absolut.
Oder muss er sich sowieso an einem messen lassen, ob es klappt oder nicht.
So ist es, genau. Ja, ja, ich finde es gut. Also ich meine, ich hätte natürlich an seiner Stelle auf jeden Fall Mats Hummels nominiert. Bin großer Hummels-Fan. Ja, hätte ich gemacht. Ich hätte Hummels auf jeden Fall nominiert. Ich finde, der hat zwar jetzt die letzten paar Spiele nicht allzu viel Spielzeit gehabt. Es hat aber, glaube ich, auch ein bisschen was mit seinem nicht so dollen Verhältnis zum Trainer zu tun. Da gibt es, glaube ich, auch handfeste Gründe. Aber ich finde, Hummels hat speziell in dieser Saison auf internationalem Niveau hervorragend performt. Also wenn ich mir alleine das Spiel in Mailand nochmal vor Augen führe. Beim AC Mailand im San Siro hatten sie das Gefühl, Maldini steht wieder auf dem Platz, nur diesmal im Trikot des Gegners. Aber gut, wurscht, ist egal. Ich habe noch die Trikots gesehen, die dann vorgestellt wurden, die DFB-Trikots. Da muss man wirklich sagen, das muss man auch erstmal schaffen, dass das Original-Trikot aussieht, bereits wie die Fälschung am Strand von Bodrum. Das finde ich große Klasse, das haben sie gut hingekriegt. Und was das Auswärtstrikot angeht, also das gesamte Design in Kombination, also das Muster in Kombination mit der Farbe, ich hatte das Gefühl, die wollen mit dem Trikot zum ESC. Also nichts gegen schönes Pink, ne? Das meine ich damit nicht. Nichts, ne? Inter Miami, HSV, alte Auswärtstrikots, US Palermo, es gibt geile pinke Trikots, aber das DFB-Trikot zählt definitiv nicht dazu. Also schwierig, würde ich mal sagen. Da haben sich wahrscheinlich wirklich gedacht, komm, ey, für die drei Spiele können wir designtechnisch noch mal ein bisschen was wagen, bevor sich einer beschwert. Aber ja, wurscht. Ich glaube, es wird ein gutes Turnier. Ich bin mir relativ sicher, die werden eine deutlich bessere Rolle spielen, als es die Fans gemeinhin erwarten. Und von daher blicken wir da einfach mal ganz positiv auf das Turnier und sind da jetzt mal gar nicht so deutsch und meckern wie üblich. Weißt du, der Klassiker ist immer im April, sagt man, da brauchen wir gar nicht hinfahren, was für Pfeifen. Im Mai heißt es, ich bin noch überhaupt nicht in Stimmung, guck dir auch mal die Kacktruppe an. Und im Juni haben sie dann doch wieder alle die schwarz-rot-goldenen Dinger über den Außenspiegel gezogen. Also ich weiß nicht. Ich glaube, das wird gut. Ich habe ein gutes Gefühl.
Ja, also dann schließe ich, ist viel schöner so zu denken. Also oder? ich mach da absolut mit. Der Tag die Sorge.
Ja.
So, also rein da.
Ja, du bist ja auch ein positiver Mensch. Das muss man ja einfach an dieser Stelle auch sagen. Und wie positiv, das kann man dann unter anderem dem Buch 25 letzte Sommer entnehmen. Geschrieben von Stefan Schäfer, der heute hier zu Gast war, worüber ich mich sehr freue. Fand ich sehr schön, mit dir zu sprechen, lieber Stefan. Wenn ich mich nicht irre, dann bist du heute Abend auch im Fernsehen zu sehen. Ist das korrekt?
Heute Abend?
Ist es heute Abend? Ist nicht heute Abend, ne? Wann bist du bei 3:09?
Am 5. April.
Dann ist es mir auch viel lieber, weil dann kommst du mir nämlich auch nicht mit dem Kölner Treff in die Quere, der nämlich heute Abend ist, unter anderem mit Jan-Josef Liefers, Axel Prahl und Jörg Hartmann, auf den ich mich auch ganz besonders freue. Der hat ein Buch geschrieben, Der Lärm des Lebens. Jörg Hartmann, genauso wie du und ich, auch aus dem Pott.
Ja.
Und hatte auch ein sehr, sehr schönes Buch geschrieben über seine Zeit dort. Ja. Wir sind doch alte Romantiker, Stefan, was soll ich dir sagen?
Das absolut, das sind wir.
Oder?
Absolut, ja. Deswegen bleiben wir es auch. Ja, das ist das Schönste überhaupt.
Oder? Das gönnen wir uns. Diese sentimentale Seite, die gönnen wir uns. Ne? Stefan, lass es dir gut gehen. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende und wünsche dir einen schönen Buchstart.
Danke dir. Ja, das ist ein schönes Gefühl jetzt mit dem warmen Frühling heute und dem guten Tag und dem schönen Gespräch hier.
Dann machen wir das wieder. Stefan, lass dir gut gehen.
Du bis dir denn. Auch. Danke dir.
Ciao. Ciao. Tschüss.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassanier. Produktion Hanna Marahiel. Executive Producer Tobias Baukage. Ton und Schnitt Niki Fränking. Neue Episoden gibt es täglich. Überall, wo es Podcasts gibt.
Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung.
Hallo, ich bin Jan Müller. Olli Schulz und Jan Delay sind zwei der großen Namen, mit denen ich in den letzten Wochen über ihr musikalisches Gesamtwerk gesprochen habe. Und das, wie immer, sehr ausführlich. Denn bei meinem Podcast Reflektor geht es nicht nur um Musik, sondern auch um die Geschichten hinter der Musik. Ich selbst spiele bei Tokotronic. Ich weiß, was es bedeutet, Musik zu machen, in einer Band zu spielen, Alben aufzunehmen und auf Tour zu sein. Ich kenne alle Facetten, die sich mit diesem Beruf verbinden. Euphorie und Drama. Und genau darüber spreche ich mit meinen Gästen bei Reflektor. Was verbindet uns? Was unterscheidet uns? Reflektor gibt euch einen Blick hinter die Kulissen der Musikwelt, den ihr sonst so nirgendwo bekommt. Die Liste der Menschen, mit denen ich bereits sprach, ist lang. Deichkind, Campino, Jens Rachut, Doro Pesch, Judith Holofernes, Casper, Igor Levit, Haftbefehl, Esther Bejarano, Charlie Hübner und viele, viele mehr. Music is a healing force of the universe. Reflektor, der Musikpodcast. Jeden Freitag. Ich freue mich drauf und ich freue mich auf euch. Wir hören uns. Euer Jan Müller.